Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Ein Verbot von Atomwaffen, das scheint aktuell ferner denn je. Trotzdem startet heute die erste UN-Konferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag, der vor gut einem Jahr in Kraft getreten ist. Wir sprechen darüber, was davon zu erwarten ist. Außerdem, Draghi unter Druck, wieso der italienische Ministerpräsident sich für seine Unterstützung der Ukraine rechtfertigen muss. Und wie geht es im Streit um den eingeschränkten Transitverkehr aus Litauen in die russische Exklave Kaliningrad weiter? Die Möglichkeit eines nuklearen russischen Angriffs auf NATO-Staaten steht seit dem Angriff auf die Ukraine mal mehr, mal weniger explizit im Raum. Das Drohgebaren mit Atomwaffen ist Teil einer Sicherheitspolitik, die manche gerne überwinden würden. Die weltweite nukleare Abrüstung ist zwar auch im sogenannten Nichtverbreitungsvertrag, kurz NVV, als Ziel formuliert. Darin verpflichten sich die 191 Vertragsstaaten, darunter auch 5 Atommächte, abzurüsten. Weil diesbezüglich aber wenig passiert ist, beziehungsweise die Entwicklung zuletzt sogar eher Richtung Modernisierung der Atomwaffen statt Abrüstung lief, ist im letzten Jahr ein anderer Vertrag in Kraft getreten, der UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Ihn haben Länder unterzeichnet, die selbst keine Atomwaffen besitzen, aber von den Folgen des Einsatzes nuklearer Waffen ebenfalls massiv betroffen wären. Heute startet in Wien die erste UN-Konferenz zu diesem Vertrag. Über die Bedeutung des Vertrags und die Erwartungen an diese Konferenz kann ich jetzt mit der Politologin Carmen Wunderlich von der Universität Duisburg-Essen sprechen. Sie ist Expertin für internationale Beziehungen und nimmt selbst an der Konferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag teil. Das heißt, wir erreichen sie jetzt gerade in Wien. Guten Morgen, Frau Wunderlich. Frau Wunderlich, können Sie mich hören? So, während wir versuchen, die Telefonleitungsprobleme zu lösen, machen wir einfach weiter mit einem anderen Thema. Lange war auf den Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Kiew gewartet worden. Bei der Reise mit Emmanuel Macron, wenige Tage vor der französischen Parlamentswahl, erklärten die europäischen Regierungschefs dann ihre Unterstützung eines EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine. Neben Scholz und Macron waren auch der rumänische Präsident Klaus Johannes sowie der italienische Ministerpräsident Mario Draghi mit nach Kiew gereist. In Italien steht Draghi, der seit gut einem Jahr im Amt ist, in den letzten Monaten zunehmend unter Druck. Das liegt unter anderem an seiner Ukraine-Politik. Genauer kann ich das nun mit unserem Korrespondenten in Rom, Jörg Seiselberg, besprechen. Herr Seiselberg, Mario Draghi verfolgt klar die politische Linie von EU und NATO, was Waffenlieferungen und die sonstige Unterstützung der Ukraine angeht. Wieso und bei wem stößt er damit im eigenen Land auf Kritik?
Er stößt auf Kritik in seiner Regierungskoalition, auch bei der Fünf-Sterne-Bewegung und bei der Lega, also bei den beiden populistischen Kräften in der Regierung Draghi. Und das Wieso dieser Kritik, nachdem Sie gefragt haben, beantwortet sich wie so häufig bei populistischen Gruppen, wenn man auf die derzeitige Stimmung im Land schaut. In Italien macht sich nämlich eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit. Es wächst das Murren über die Inflation, die hohen Energiepreise. Und in diesem Zusammenhang sind dann halt auch die Waffenlieferungen an die Ukraine kein Selbstgänger mehr. Bei der Lega ist es Matteo Salvini, der sich hier entsprechend äußert. Und Überraschung, Überraschung, der derzeit eine neue Rolle als Friedensengel entdeckt. Seine Linie lautet, die Aufgabe der italienischen Politik sei es in erster Linie etwas zu tun für die Italienerinnen und Italiener, ihnen zu helfen angesichts der Inflation und der hohen Energiepreise und dafür Geld auszugeben und nicht Geld auszugeben für weitere Waffen. Eine ähnliche Position vertritt auch die Fünf-Sterne-Bewegung und die ist aktuell noch hartnäckiger in dieser Frage und Ministerpräsident Draghi ist angesichts dieser Hartnäckigkeit der Fünf-Sterne-Bewegung vor allen Dingen vor interne Probleme gestellt. Der Grund ist, dass für die Fünf-Sterne-Bewegung das Thema Waffenlieferung so ein bisschen auch zur politischen Identität, zum politischen Selbstverständnis gehört. Die Partei versteht sich selbst als pazifistisch und hat jetzt auch in dem Gremium, ja in dem Leitungsgremium am Wochenende beschlossen, dass man keine weiteren Waffenlieferungen will an die Ukraine. Das hat auch zum innerparteilichen Streit geführt. Auf der einen Seite Parteichef Conte, der diese pazifistische Linie verfolgt, und Außenminister Di Maio, der sagt, wir dürfen uns hier nicht von NATO und Europäischer Union abkoppeln.
Nun kommt heute das Parlament zusammen und Draghi wird dort unter anderem auch über seine Reise nach Kiew berichten. Was ist von diesem Auftritt zu erwarten? Wir lesen teilweise, dass Draghi womöglich sogar die Vertrauensfrage stellen könnte.
Ja, das war in der Tat in der Diskussion, aber das Ziel ist, darauf zu verzichten, denn Draghi braucht in der derzeitigen Situation, gerade in der außenpolitischen Frage, alles andere als eine Zerreißprobe seiner Regierung. Sein Problem ist einfach, dass einige seiner Koalitionspartner, allen voran die erwähnte Fünf-Sterne-Bewegung, derzeit verzweifelt auf der Suche nach politischem Profil sind. Angesichts des Wahldebakels auch vor gut einer Woche bei der Kommunalwahl, wo die Fünf-Sterne, die vor 4 Jahren bei der Parlamentswahl noch über 30% erreicht hat, abgestürzt ist auf ja durchschnittlich so 2,3%, also ein absolutes Desaster, und angeschlagene Koalitionspartner sind ja häufig ein Problem, und das ist auch bei der Fünf-Sterne-Bewegung der Fall. Deswegen versucht sie sich so massiv jetzt beim Thema Frieden und Waffenlieferungen an die Ukraine zu profilieren. Und da schaut alles jetzt auf heute Nachmittag. Da soll Draghi eine Erklärung abgeben, wird sicherlich auch noch mal etwas sagen zu seinem Besuch in der Ukraine, zu der weiteren Linie der Europäischen Union. Und danach soll abgestimmt werden. Und dann gibt es üblicherweise in Italien eine Unterstützungserklärung für den Ministerpräsidenten, mit der er dann zum europäischen Gipfel geschickt wird. Aber über diese Erklärung, jetzt sind wir ja knapp 6 Stunden vor Beginn der Rede von Draghi, über diese Erklärung gibt es in der Koalition immer noch keine Einigung. Die Vertreter der einzelnen Fraktionen werden heute Vormittag nochmal zusammenkommen, sollen dann noch einmal verhandeln. Gestern haben sie schon 6 Stunden miteinander gesprochen. Ich glaube, es wird am Ende eine Einigung geben, vor allen Dingen die Fünf Sterne, die sind im Moment noch etwas sperrig, beharren dort auf eine stärkere Einbindung des Parlaments, wenn es um Waffenlieferungen gehen sollte. Aber ich denke, am Ende wird es eine gemeinsame Erklärung geben. Und auch die Fünf Sterne werden am Ende mitstimmen.
Wenn wir Draghis Ansehen insgesamt etwas genauer noch analysieren. Er war bei seinem Amtsantritt, wurde ihm mit hohen Erwartungen begegnet, als krisenerfahrener früher EZB-Chef, dass er Italien Stabilität bringen könnte. Diesen Erwartungen schien er auch im ersten Jahr seiner Amtszeit gerecht zu werden. Dieses positive Image scheint nun zu bröckeln. Wenn wir uns vor Augen führen, dass italienische Regierungen fast schon einen Hang zum Scheitern nach durchschnittlich 1,5 Jahren haben, wo steht die Regierung Draghi da momentan?
Also der Regierung Draghi, auch der Führungspersönlichkeit Draghi, ging es politisch schon mal besser. Die großen Fliehkräfte, die er natürlich hat in seiner breiten Koalition, die reicht von der rechtspopulistischen Lega bis zu den Kommunisten. Diese politischen Fliehkräfte werden spürbar. Es ist halt eine heterogene Koalition. In den ersten Monaten war das nicht so sichtbar. Da gab es die Covid-Situation, eine sehr erfolgreiche Covid-Politik, die mit harter Hand Draghi halt auch durchgesetzt hat. Dann bei den Corona-Aufbauhilfen war seine Expertise als Finanz- und Wirtschaftsexperte sehr anerkannt, hat er viel Rückhalt in der Bevölkerung und große Unterstützung auch in der Koalition bekommen. Jetzt aber haben wir das Problem, dass die Wahlen langsam in Sichtweite rücken. Im nächsten Frühjahr sind sie, und da wächst natürlich die Profilsucht der einzelnen Parteien, und dann wird es für den parteilosen Draghi schwieriger, diese heterogene Koalition zusammenzuhalten. Nichtsdestoweniger besitzt er immer noch hohes Ansehen. Trotz der Kritik, die jetzt auch an ihm geäußert wird, hat er Beliebtheitswerte, die immer noch weit über 50% liegen. Das ist ungewöhnlich für einen Ministerpräsidenten, der schon etwas länger für italienische Verhältnisse im Amt ist. Ich glaube, es wird keine formale Regierungskrise mehr geben, also wird niemand aussteigen aus der Regierung, versuchen Draghi wirklich zu Fall zu bringen. Das ist jetzt angesichts der kurzen verbleibenden Zeit bis zur nächsten Wahl eigentlich kaum mehr möglich. Und noch einmal, in der Bevölkerung besitzt Draghi immer noch grundsätzlich großen Rückhalt. Deswegen wird es für Parteien in seiner Koalition nicht einfach sein, sich auch mit einem Kurs gegen Draghi zu profilieren.
Sagt unser Rom-Korrespondent Jörg Seiselberg über den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Und jetzt widmen wir uns noch einmal dem Thema vom Anfang der Sendung, dem Atomwaffenverbotsvertrag. Heute startet eine Konferenz in Wien, die erste Konferenz. Ich bin jetzt verbunden mit Carmen Wunderlich von der Uni Duisburg. Guten Morgen, Frau Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Der Atomwaffenverbotsvertrag ist Anfang letzten Jahres in Kraft getreten, wurde als historische Errungenschaft gefeiert, aber wir beobachten eine Aufrüstung in den letzten Monaten. Bleibt also ein Atomwaffenverbot Wunschdenken?
Also ja, Sie sprechen in der Tat eine sehr kritische Trendwende eigentlich an, ne? Dass wir in der Tat, nachdem wir nach dem Kalten Krieg eigentlich eher eine Reduktion bei den Kernwaffenarsenalen gesehen haben, momentan oder auch schon seit einigen Jahren wieder eine Aufrüstungsdynamik eigentlich sehen, insbesondere zwischen USA und Russland, aber insbesondere auch in China. Gleichzeitig ist die nukleare Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur im Auflösen begriffen. Es sind sehr viele Verträge tatsächlich verlassen worden. Andererseits haben wir eben aber auch tatsächlich diesen neuen Verbotsvertrag, der gerade aus dieser Unzufriedenheit heraus entstanden ist mit etablierten Vertragsinstrumenten, weil wir ja eigentlich einen Vertrag haben, der die Kernwaffenstaaten tatsächlich zu Abrüstung verpflichtet. Da ist relativ wenig passiert. Und aus diesem Grund heraus, aus dieser Unzufriedenheit heraus, haben die Nicht-Kernwaffenstaaten dann eben sozusagen das Zepter in die Hand genommen und haben eben versucht, diesen neuen Atomwaffenverbotsvertrag zu etablieren. Also es ging darum, eine globale Norm, eine rechtliche Norm zu etablieren, die Atomwaffen umfassend ächtet. Und insofern haben wir hier also durchaus eine auseinanderlaufende Entwicklung. Gleichzeitig wird der Atomwaffenverbotsvertrag, Sie haben das angedeutet, von den Kernwaffenstaaten vehement abgelehnt, weil er natürlich an einigen Grundpfeilern rüttelt, nämlich der nuklearen Abschreckung und versucht eben Kernwaffen zu stigmatisieren als Instrumente vermeintlicher staatlicher Sicherheit.
Nun soll es bei dieser Konferenz heute um die konkrete Umsetzung gehen, wie man eben tatsächlich dazu beitragen kann, dass abgerüstet wird. Im Fokus steht aber unter anderem auch das Thema Kompensation und Hilfeleistung, sogenannte positive Pflichten. Können Sie etwas genauer erklären, was es damit auf sich hat?
Sehr gerne. Genau, also in der Tat verbietet der Vertrag nicht nur den Mitgliedern den Besitz, die Herstellung, Erwerb, Testen, Lagerung, Einsatz und Drohung mit Kernwaffen, sondern er enthält eben auch diese sogenannten positiven Verpflichtungen, insbesondere eben Staaten zu unterstützen, die Opfer von Atomwaffeneinsätzen oder Tests geworden sind. Und sieht erstmal konkret mögliche Kompensationsleistungen vor. Also es wird erstmal eben jetzt auch bei der Staatenkonferenz darum gehen, erstmal zu erheben, was eigentlich Bedarfe sind, also wie mögliche Kompensationen aussehen könnten, wie und welche Hilfsmaßnahmen die Vertragsparteien leisten könnten, um eben Schäden an Mensch und Umwelt tatsächlich zu adressieren. Und das ist ein ganz interessanter Perspektivwechsel, der hier durch diesen Vertrag eben auch geschieht, nämlich der Blick wird quasi weg von Kernwaffen als Instrumente staatlicher Sicherheit hin zu den eigentlichen Betroffenen gerichtet. Ne? Eben den Betroffenen von Atomwaffeneinsätzen, aber auch den Folgen von der Herstellung und den Testen von Kernwaffen. Und diese Betroffenen erhalten eben hier eine Stimme, sie erhalten Gehör. Und es wird eben darum gehen, ganz konkret zu überlegen, wie kann man das jetzt in die Tat umsetzen. Und es gibt verschiedene Überlegungen, die im Vorfeld jetzt auch gemacht worden sind. Also zum Beispiel die Etablierung eines internationalen Fonds, in den Staaten dann eben einzahlen oder eben bestimmte Hilfsangebote eben in Form dieses Fonds zur Verfügung stellen, um dann eben Umweltsanierungsmaßnahmen oder auch gesundheitliche Unterstützung, also medizinische Hilfsleistungen für die betroffenen Staaten, die Bevölkerung, die Menschen tatsächlich zu leisten. Und das wird in den nächsten Tagen sicherlich eines der drängendsten Themen sein. Und im Übrigen auch ein Thema, bei dem sich eben auch Staaten beteiligen können, die nicht Mitglieder des Atomwaffenverbotsvertrags sind, sondern nur als Beobachter anreisen.
Als Beobachter zum Beispiel auch dabei Deutschland. Vielen Dank an Carmen Wunderlich, Politologin von der Universität Duisburg-Essen. Wir haben anlässlich der ersten Konferenz des Atomwaffenverbotsvertrags über nukleare Abrüstung gesprochen. Die russische Exklave Kaliningrad an der Ostsee liegt umgrenzt von Litauen und Polen. Die Verbindung zum restlichen Russland führt über den Landweg nur durch Litauen. Und seit dem Wochenende werden bestimmte Güter nicht mehr per Bahn aus Litauen nach Kaliningrad transportiert. Über die Hintergründe und die Reaktionen kann ich jetzt genauer mit unserem Osteuropa-Experten Frederik Rother sprechen. Herr Rother, wie weitreichend sind diese Transitbeschränkungen?
Also diese neuen Beschränkungen, die Litauen erlassen hat, die nehmen bestimmte Güter in den Blick. Kohle, Baumaterialien, Stahlprodukte, also primär Waren für die Industrie. Der Kaliningrader Gouverneur Anton Alikhanov, der sprach davon, dass es 40-50% des regulären Warenaustauschs seien, die jetzt betroffen sein könnten. Lässt sich nicht überprüfen, aber bekannt ist, dass es eben Einschränkungen sind, die nur auf sanktionierte Güter entfallen, also EU-Sanktionen. Lebensmittel, Medikamente, das hat der litauische Verteidigungsminister nochmal gesagt, seien nicht von den Beschränkungen betroffen und könnten weiterhin durch Litauen bewegt werden.
Sie haben es gerade gesagt, Litauen beruft sich eben auch darauf, es sind EU-Sanktionen, die da befolgt werden. Was sagt die EU?
Ja, die Europäische Union unterstützt diese Haltung, diese Sichtweise. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte das auch gestern nochmal in Luxemburg. Litauen habe keinerlei unilateraler Maßnahmen ergriffen, hieß es von Borrell, sondern setze eben die Sanktionen um auf Grundlage von europäischen Leitlinien, von Leitlinien der EU-Kommission. Die Anschuldigungen gegen Litauen seien falsch und reine Propaganda. So sieht es Josep Borrell. Wichtig in dem Kontext ist auch, das sind ja wie gesagt EU-Sanktionen. Das heißt, die greifen in allen EU-Ländern und es ist eben nicht nur Litauen, was jetzt hier was entschieden hat, das den Transport sanktionierter Güter unterbindet, sondern auch andere EU-Staaten müssten das letztlich genauso machen.
Trotzdem gibt man sich in Russland erzürnt und warf Litauen Feindseligkeit vor. Es wurden außerdem Reaktionen angekündigt. Wie könnten die aussehen?
Also bisher sind die Reaktionen eher symbolischer, rhetorischer Natur. Der EU-Botschafter soll heute ins Moskauer Außenministerium einbestellt werden. Die politische Führung in Moskau nennt das Vorgehen der Litauer illegal, beispiellos. Sie spricht davon, dass es Antworten geben werde und beruft sich unter anderem auf einen vor Jahrzehnten mit Litauen geschlossenen Vertrag über den freien Transit, den Vilnius jetzt gebrochen habe. Also das ist so die symbolisch-rhetorische Ebene. Ansonsten ist bisher nicht viel mehr klar. Kreml-Sprecher Peskow sagte, man müsse die Situation sich jetzt nochmal in Ruhe anschauen, bevor man Entscheidungen treffe. Ja, und was liegt auf dem Tisch? Also es kursieren Ideen, dass Russland Waren für litauische Häfen blockiert oder die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen mit Vilnius generell einschränkt. Das sind Ideen, die kursieren. Aber was kommt und vor allem ob was kommt, das ist bisher unklar.
Frederik Rother über die Hintergründe zu den Transitbeschränkungen von Litauen in die russische Exklave Kaliningrad. Und damit endet Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse und bis bald.